Willkommen bei den Two Cray Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend und willkommen hier bei den Two Cray Nights. Heute in neuer Tonqualität. Ich habe etwas rumgespielt, da ich mit der Audioqualität in dieser Zeit nicht zufrieden war und gehe nun zusätzliche Wege, welche die Qualität hoffentlich zu meiner, aber vielmehr zu eurer Zufriedenheit verbessern werden. Damit ich aber überhaupt Content habe, um diese Wege testen zu können, müssen wir die erstmal produzieren und das macht zu zweit mehr Spaß und begrüße damit den Thomas. Hallo Thomas.
Hallo Kai. Was hast du neu gemacht?
Ich habe mal ein bisschen KI mit reingebracht und werde jetzt mit dem Content, den wir jetzt quasi heute produzieren, also mit den Spuren, werde ich jetzt ein paar Tools ausprobieren, sowohl Open Source als auch kostenpflichtig und mal gucken, wie da die Qualität ist in der Vorbearbeitung, also vor dem Schnitt, ne? Also die Verbesserung der Audioqualität, das Anheben der Lautstärke, das Entstören der Spuren, das heißt das Rauschen entfernen, hier und da mal so ein Nasenflöte entfernen oder auch mal so ein Räusperer raus oder die Füllwörter entfernen. Und ja, wer macht denn sowas? Und da will ich einfach mal gucken, wie da die Qualität ist. Wird das noch ein bisschen Aufwand sein, weil ich mir das ja auch im Detail dann alles nochmal anhören muss und vor allem auch gucken muss, dass er nicht irgendwelchen Mist wegschneidet. Da gibt es auch verschiedene Modi, in denen man die Tools fahren kann, ob sie es wirklich komplett rausschneiden oder die halt rausschneiden und die rausgeschnittenen Elemente auch nochmal mitgeben, damit du auch siehst, was, wo, wie, wann rausgeschnitten wurde. Also weiß ich noch nicht wie, aber wir werden sehen. Ich hoffe, dass es im Endeffekt besser sein wird.
Und vielleicht am Ende, wenn es läuft, sogar weniger Arbeit.
Ja, also wenn ich mich rein nur noch drauf konzentrieren muss, oder muss es an der Stelle falsch, also rein drauf konzentrieren kann, dass unser Gespräch auch ein Gespräch ist. Also was ihr da draußen hört, ist ja nicht das, wie es bei uns quasi ins Mikro reingeht, sondern wie ich denke, dass es auch ein Gespräch ist. Also es ist ja schon nachproduziert in einer Art, dass ihr für viel von dem, was wir so zwischendrin labern, halt nicht mitbekommt. Weil es würde ja auch den Gesprächsfluss oder beziehungsweise das Zuhören ja auch beeinträchtigen und auch stören. Und jetzt habe ich den Faden verloren, was ich sagen wollte. Siehst du? Und sowas schneide ich raus.
Es ging darum, dass es das vereinfacht.
Genau, und dass ich halt dann nur noch gucken muss, das Gespräch an und für sich halt einfach erstelle und mich nicht noch damit beschäftigen muss, irgendwelchen Füllwörter oder Fieper oder irgendwas anderes zwischendrin halt noch mit rausschneiden zu müssen.
Dann sind wir mal gespannt.
Aber dann habe ich gesagt, kommen wir mal zum Content?
Ja.
Das ist... Ich habe mir diesmal bei beiden Kapiteln schwer getan, weil ich nicht so wirklich wusste, wo setze ich an, weil wir ja nicht mehr alles so runterschreiben, wie es halt im Buch steht, sondern ja quasi das reinschreibt, was halt nach dem Lesen im Gedächtnis hängen bleibt. Das waren diesmal so viele Details, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn es halt nicht hängen bleibt, dann ist es auch nicht wert, aufgeschrieben zu werden. Dann habe ich mir das Kapitel aber an der Stelle nochmal durchgelesen und habe mir dann gedacht, so, weglassen kannst du es auch nicht.
Nee, ist dann doch zu wichtig, ne?
Ist dann doch zu wenig, vielleicht dann wegzulassen. Da habe ich mir gedacht, Thomas will es bestimmt aufschreiben. Dann habe ich es dann doch weggelassen zum Teil. Also, ja, bin mal gespannt, okay, wie viel dann heute noch nachgefüllt, aufgefüllt und ergänzt wird und ja, wir werden es sehen, aber ich habe mir diesmal schwer getan, eine Zusammenfassung zu schreiben.
Ja.
Das schon mal vorweg. Aber wir starten ja mit einem Ausschnitt einer Handlung in der Zukunft bei Kapitel 18, in der sich die Sons of Horus in einem Krieg befinden. Also wir wissen natürlich jetzt schon mehr, weil wir es gelesen haben, aber zu Zeitpunkt, als wir es gelesen haben, wussten wir nicht, was das jetzt für ein Krieg ist. Und der Loken sagt halt an der Stelle, dass sie in diesem Krieg gar nicht kämpfen sollten. Und das ist ein Ausblick in eine Handlung, die wohl bald folgen wird. Das kann man so bestätigen, was ich zu dem Zeitpunkt aufgeschrieben habe. Und Ankron als Primarch der World Eaters wird auch noch erwähnt, der wohl entscheidend zum Sieg beitragen wird.
Oder soll. Weil ob er es getan hat, haben wir noch nicht unbedingt gelesen. Also was mich als erstes irritiert hat, ist, wir befinden uns 13 Monate, nachdem Horus durch die Tür gegangen ist wieder und wieder Hallo gesagt hat. Das heißt, wir haben einen massiven Zeitsprung. Und das hat mich irgendwie aus dem Konzept gebracht erstmal, weil ich wollte ja wissen, was passiert denn jetzt, nachdem er aus dem Tor kommt und inwiefern hat er sich verändert. Aber damit steigen wir natürlich nicht ein.
Dass das 13 Monate sind, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe nur die 9 Monate nach dem Zwischenstück, was jetzt noch kommt, da habe ich realisiert, dass das 13 Monate sind, habe ich natürlich überlesen.
Ja, ich habe es auch erst im Nachgang nochmal ergänzt.
Aha.
Ja, weil ich das zeitlich einfach so unpassend fand. Aber es fügt sich nachher wieder zusammen alles, ja.
Der Krieg, der da erwähnt wird, der lässt auch nicht lange auf sich warten. Denn nachdem der Horus schon wieder gesund war, ist die Flotte relativ flott abgereist und sie trafen sich in einem von Menschen bewohnten System mit der 203. Flotte unter Ankunftsbefehl. Und 6 Stunden später ging es dann auch schon rund und wir wissen an der Stelle allerdings noch nicht warum. Und dann springen wir 9 Monate.
Genau. Wir springen viel hin und her. Was in diesen 6 Stunden passiert, kriegen wir später noch erzählt. Wobei, ja doch, also wir gehen gerade so ein bisschen rückwärts, oder? Wir nähern uns von beiden Seiten. Zuerst 13 Monate, dann sind wir ganz vorne, dann sind wir 9 Monate und irgendwann treffen wir uns in der Mitte.
Ja, so irgendwie. Also so, das ist mal wieder sehr wirr. Aber ist schon okay.
Ja, okay. Also uns zu folgen ist vielleicht heute auch gar nicht so einfach, weil wir starten jetzt schon in den dritten Abschnitt rein, in diesem Kapitel, in dem Loken und sein Trupp Locasta, so werden sie ja immer genannt, also Torgadon und Vipus und Loken und ein paar andere der Sansephorus, befinden sich im Kampf, unter anderem gegen einen Bunker. Und das wird alles, also mir kam es vor wie so ein Actionspiel, so wird es beschrieben gerade. Sie springen irgendwie von einer Ruine oder einem Standpunkt zum anderen und machen das, was sie am besten können, nämlich Leute töten. Wobei sich herausstellt, dass ihre Gegner diesmal gar nicht so dumm sind, ne?
Ja, vor allem sehen sie halt auch so ähnlich aus wie sie selbst, ne? Sie kämpfen gegen eine Bruderschaft, wird an der Stelle erwähnt. Mhm. Und diese Krieger sind in glänzend silberne Körperrüstungen gehüllt, die den Astartes-Rüstungen, also den Servo-Rüstungen, ziemlich ähnlich sind. Sind aber so groß wie normale Menschen.
Ja. An irgendeiner Stelle, nicht in dem Kapitel, sagt Torgadon dann noch, ja, das sind wir als Tades, aber kleine.
Ja. An der Stelle, die du das gerade beschreibst, sie kommt später erst auf dem Verladedeck, habe ich mir auch vorgestellt, dass der Torgadon sagt, doch komm, sind die putzig.
Ja, so ungefähr, genau. Das ist schon genau. Das erste jetzt aber drin, was mich so ein bisschen irritiert hat. Denn es wird ja beschrieben, also, dass sie von einem Flieger angegriffen werden, sogar von 2, und das nur ein Ablenkungsmanöver ist, damit von der anderen Seite quasi 3 Panzer an sie rankommen. Und da ist ein Wappen drauf mit 2 Blitzen. Warum auch immer das explizit erwähnt wird. Ist dir da irgendwas eingefallen oder aufgefallen?
Nö, tatsächlich nicht. Kann auch in meiner Unwissenheit der 40k-Lore geschuldet sein. Aber das ist ja jetzt diese auretische Technokratie, die an der Stelle halt noch gar nicht Erwähnung findet, sondern später erst. Aber das sind die Bruderschaft, ist wohl dieser militärische Arm dieser Technokratie. Mhm. Und das wird wohl deren Wappen sein. Ob die es später noch irgendwann mal Erwähnung finden oder nochmal auftauchen, weiß ich nicht.
Ja, okay. Auretisch heißt es übrigens, weil der Planet Aureus heißt. Also der Hauptplanet dieses Systems.
Genau. Sie können die Stellung letztendlich dann einnehmen und warten dann auf die World Eaters zur Übergabe. Das für mich sich so gelesen hat, dass die Sons of Horus der Angriffstrupp und die World Eaters diejenigen sind, die dann die Stellung halten. Das ist aus heutiger Sicht ein bisschen seltsam. So aus 40k-Sicht. Aber so steht das da. Und okay, dann
genau.
Kämpfen die da unten dann zusammen.
Es steht da schon und nachdem was später beschrieben wird, müsste es eigentlich den Lesern, die 40k nicht kennen, auch seltsam vorkommen. Aber wie du sagst, es ist erstmal so beschrieben, ja.
Dann hüpfen wir schon wieder, denn nach der Beschreibung dieses Kampfes schließen wir dann wieder an die anfängliche Szene an und erfahren dann, dass es wohl einen Mordanschlag auf Horus gab, Also wieder ein Fakt, der uns zuerst präsentiert wird, bevor wir erfahren, wie es dazu kam. Also jetzt die gleiche Konstellation wie am Anfang von dem Kapitel nochmal.
Ja.
Auch mit den gleichen Protagonisten, also mit Loken und der Mersadi, die da miteinander sprechen. Das haben wir vorher gar nicht erwähnt.
Stimmt, das haben wir nicht erwähnt. Wir haben auch nicht erwähnt, dass Loken wohl sehr müde aussieht und Mersadi auch überdenkt, ob die Astartes jetzt wirklich unsterblich sind oder nicht, weil er ist wohl auch echt alt geworden. Aber das hat sie wohl eher im Scherz gedacht.
Dann wird jetzt aufgedeckt, was dann mit diesen 6 Stunden gemeint ist, wo es dann nach der Ankunft im System rund ging. Denn diese Technokratie hat sich wohl zuerst gefreut, dass da noch andere Menschen sind und alles cool und haben dann Gesandte zur Geisterrachsucht geschickt. Und dieses erste Treffen mit der Bruderschaft oder auch also mit diesem militärischen Arm und einem Vertreter der Technokratie war wohl auf dem Verladedeck. Und das war auch alles erstmal friedlich.
Der einzige Unterschied ist, dass Horus und seine Begleiter in voller Rüstung da standen, auch bewaffnet, um so ein bisschen zu repräsentieren, dass sie doch sehr mächtig sein könnten. Was die anderen aber nicht unbedingt beeindruckt im negativen Sinne, sondern der da aussteigt, der Gesandte, der hat genau das erwartet und auch erhofft. Und er scheint auch Horus zu kennen und fragt nämlich, ob er es gerade mit Horus zu tun hat. Also sein Ruf eilt ihm in gewisser Weise voraus.
Und dann haben wir jetzt ja auch das, was wir eben beschrieben haben mit dem Torgadon, als dann die Bruderschaft mit ihren Rüstungen aussteigt und der Tarek dann meint, guck mal, die sehen aus wie Astartes, nur kleiner.
Ja, zu kurz geraten. Ich habe mir tatsächlich den Namen aufgeschrieben von diesem Gesandten, auch wenn er komplett unnötig ist, wie man gleich feststellt. Aber auf jeden Fall ist er der Fabrikator-Konsul der aureatischen Technokratie.
Ja.
Und nachdem er das gesagt hat, geht einem der Begleiter von Horus, nämlich Regulus, quasi einer ab. So habe ich mir es aufgeschrieben.
Das ist der Anführer des Mechanikums, der Horus begleitet. Und der will da direkt drauf los und na, Technik und will da direkt anfangen. Und der Horus flüstert wohl kurz dann mit ihm und hat ihn da wohl zurechtgewiesen, gehe ich mal davon aus. Und dann tritt der Typ nochmal so einen Schritt nach hinten und hält dann erstmal die Klappe.
Was dabei erwähnt wird und was Regulus besonders interessiert, sind sogenannte STK-Maschinen. Wobei ich keine Ahnung habe, was das sein soll. Also später erfährt man es, aber in dem Moment dachte ich, STK, toll, sind das 3D-Drucker oder was?
Quasi.
Ja.
Konstruktionsmaschinen. Also diese aureatische Technokratie verfügt über Konstruktionsmaschinen, diese STK-Maschinen, und die scheinen wohl sehr fortschrittlich zu sein, wohl noch aus der Zeit zu sein, vor der Allnacht. Und das scheint dem Regulus wohl total abzugehen. Und will die wohl auch dann ausfragen, aber das lässt der Horus erstmal nicht zu. Was dann aber passiert ist, als der diese Maschinen erwähnt hat, das hat mich überrascht. Also ich wusste jetzt nicht, wie es zu diesem Krieg kommt, ne? Das hätte man schon vielleicht absehen können, aber dass es Horus macht, hat mich dann doch überrascht. Der zieht erstmal die Knarre und knallt den Typ ab.
Genau.
Und zwar genau ab dem Zeitpunkt, wo er erwähnt hat, dass er diese Konstruktionsmaschinen hat.
Wobei ich nicht weiß, ob das der Auslöser war oder ob Horus das sowieso vorhatte.
Keine Ahnung. Also ich meine, der zeigt ja wohl noch mit dem Stab auf Horus, nachdem er das halt noch erwähnt hat mit den Maschinen. Und dann, ja, knallt er ihn halt ab.
Er schießt ihm quasi den Kopf weg oder das Gesicht weg. Nicht einfach so, sondern es war wohl mit Effekt. Und zwar mit so einem Effekt, dass seine Gefolgsleute, immerhin 20, plötzlich panisch wurden und wegrennen wollten.
Also die Bruderschaft, nicht die Astartes.
Ja, nee, die sind ja nicht panisch.
Genau, die wollten dann flüchten und die sind auch alle abgeknallt worden. Also das mit dem Stab ist ja so erwähnt worden, dass man hätte meinen können, der Horus hätte in Notwehr gehandelt. Es hat sich aber nicht so gelesen, als hätte er in Notwehr gehandelt, sondern es hat sich einfach so gelesen, als hätte er ihn einfach grundlos abgeknallt. Und genau den Gedankengang, den ich am Schluss von dem Kapitel hatte, wird jetzt auch nochmal im nächsten Abschnitt, den ich jetzt zum Abschluss dieses Abschnitts hatte, wird auch am Anfang des nächsten Abschnitts ja dann mal aufgegriffen, als Loken und Mercer, die sich nochmal unterhalten. Mhm. Und die Mercer, die dann sagt, nö, war doch Notwehr. Der hat den, hat doch mit dieser Energiewaffe auf den gezeigt, wo Loken dann sagt, nee. Genau. Hat den schon einfach abgeknallt. Mit einem Lächeln auf den Lippen.
Genau, das war keine Waffe. Und die 20 Krieger, die Mini-Astartes, waren auch unbewaffnet.
Also ich weiß nicht, ob sie unbewaffnet waren, aber die Waffen waren auf jeden Fall nicht geladen.
Genau, und die waren nicht geladen und später steht tatsächlich, sie haben unbewaffnete Krieger getötet.
Hm. Und das ist halt auch schon dieses, wo die Messer dir ja quasi irgendwas nachplappert, was ja anscheinend als Begründung oder als Rechtfertigung von irgendjemandem ja vorgeschoben wurde. Und der Loken hat gesagt, nee. Also ich fand es ganz cool, dass du das aus dem Abschnitt vorher einfach so rauslesen konntest und dann diese Rechtfertigung, die Meister dir an der Stelle vorbringt, ja genau das ist, was einem beim Lesen am Abschluss des Abschnitts ja quasi sich einem aufdrängte. Also das hat der Autor ganz gut gemacht, also hat er gut hinbekommen. Mhm. Fand ich cool.
Das stimmt. So ein bisschen uncool ist halt das, was betont wird, was du auch schon gesagt hast, dass Horus das Ganze mit einem Lächeln quasi gemacht hat. Also was da passiert ist, hat ihm wohl gefallen.
Der wollte das so, der wollte den Krieg an der Stelle. Also Das steht ja auch da, er wollte diesen Krieg, ne? Was ja dann auch bedeutet, er hat den, der ist nicht irgendwie abgeknallt wegen den Maschinen oder weil der irgendwie auf ihn gezeigt hat, sondern hätte ihn so oder so abgeknallt.
Mhm. Warum auch immer. Weil es sind ja verlorene Brüder quasi. Noch nicht mal mutiert oder sonst wie mit Xenos verbündet, wie ein paar andere, sondern einfach so.
Das sind Menschen, die sogar mit den Rüstungen so den Astartes ähnlich sind, dass sie ja auch gleiche Gedanken gut tragen.
Mhm.
Und er wollte halt diesen Krieg haben und wir befinden uns dann jetzt auch an der Schwelle zwischen dem, was Horus war und zu dem, was Horus sich entwickelt hat, oder zu was er sich entwickeln wird, und den künftigen Gewissensentscheidungen der Protagonisten, ob sie Horus halt weiter folgen werden oder nicht. Das habe ich zu dem Zeitpunkt so aufgeschrieben, als ich das gelesen habe.
Mhm.
Und das kommt ja jetzt auch tatsächlich so.
Genau.
Das hatte ich in der Vehemenz nicht erwartet, aber.
Ja, und zwar von einem, wo man es jetzt auf den ersten Blick, also man hat es schon erwartet, aber nicht so, genau, wie du gesagt hast. Nämlich Torgadon ist jetzt gerade auf dem Weg zu einem Logentreffen und während er dort auf dem Weg ist, macht er sich durchaus Gedanken, warum sie quasi Brüder gegen Brüder kämpfen lassen, weil das sind ja normale Menschen und irgendwie betrübt ihn das Ganze. Und das ist was ich auch nicht verstanden habe. Jetzt löschen sie quasi die zweite Zivilisation aus nach den Interrex. Habe ich irgendwas verpasst oder haben wir irgendwo gelesen, dass das Interrex vernichtet wurde von denen?
Nee, haben wir nicht gelesen. Ich wüsste auch nicht, dass sie das Interrex vernichtet haben. Sie sind ja geflohen und haben das ja hinter sich gelassen.
Genau, deshalb wundert es mich, dass es so steht, da als wäre das vernichtet worden.
Ja, das habe ich auch gelesen und haben mir gedacht, das ist irgendwie vielleicht einfach nur seltsam ausgedrückt.
Mhm.
Weil, ja, Loken hat zwar gesagt, vielleicht kommen sie irgendwann dahin nochmal zurück und wenn sie sich dann nicht benehmen, legen wir sie dann um. Aber das ist ja nicht passiert.
Nee, zumindest haben wir es nirgends gelesen, ja.
Genau, also fand ich auch komisch, aus der Recht. Interessant ist auch, er geht halt zu diesem Logentreffen, dass es halt nicht mehr da stattfindet, wo es vorher stattfand, sondern in der gemütlichen Kneipe. Sondern jetzt haben sie halt irgendwie eine größere Halle gebraucht, weil es mehrere hundert sind, die zu diesem Logentreffen beiwohnen.
Dem Geheimtreffen, ne?
Dem Geheimtreffen, das ist jetzt nicht mehr so geheim. Der Torgadon hat zudem den Eindruck, dass diese Versammlung nur für ihn abgehalten wird. Also das ist alles so ein bisschen inszeniert wirkt, seiner Meinung nach. Also habe ich es nicht rausgelesen, aber das wird schon einen Grund haben, warum das da so steht.
Mhm.
Es wird auch vom Autor halt klar eingeordnet. Also er ist seinen Brüdern grundsätzlich treu, will den Bastard Erebus aber am liebsten sofort umbringen.
Ja, deshalb zieht er auch direkt schon ein Messer, was ja eigentlich nicht ganz so erlaubt ist in der Loge, ne?
Genau, also Waffen musst du ja eigentlich vorher alle abgeben, ne? Aber man hat gedacht, auch mal der Erebus da ist, nehmen wir mal ein Messer mit, ne? Torgadon war auch seit der Entscheidung, der Loge Horus nach Delphos zu bringen, nicht mehr bei einem Treffen. Also er verliert wohl auch das Vertrauen in diese Institution, also ist da nicht mehr so an Bord.
Ja, und zwar aus dem Grund, aus dem Logan das Ganze sowieso nicht mag, weil jetzt auch Torgadon das Gefühl hat, da gibt's Geheimnisse und Heimlichkeiten, die ausgetauscht werden, und das gleicht schon eher einer Verschwörung als der Bruderschaft, wie er sie kannte. Und deshalb will er da nicht mehr so aktiv mitmachen. Was aber doch eigentlich untermauert, was er vermutet, dass das Ganze so ein bisschen für ihn inszeniert wird, oder? Sie rufen ihn ja explizit und lassen ihn sogar abholen von einem Neuling.
Ja, ich meine, es ist schon klar, was sie wollen, ne? Also,
ja, das sowieso, das sagen sie ja auch nachher.
Aber das sagen sie auch relativ unverblümt, da muss man ja nicht großartig was vorspielen. Von daher finde ich das mit dieser Inszenierung irgendwie komisch und in den Haaren beigezogen. Also,
wahrscheinlich nicht von Erebus, weil der wäre ein bisschen geschickter.
Also bei dem Treffen werden jetzt die Ansichten von Malachurst, dem Tragost und dem Aximand. Also, das sind schon fast diese zentralen Rädelsführer, an der Stelle könnte man schon fast sagen. Mhm. Und der anderen Astartes werden jetzt deutlich. Die sehen sich als unantastbar, also den normalen Menschen weit überlegen, und nennen sogar den Varvaras einen Verräter, weil der für die Taten auf dem Lande der Gerechtigkeit verlangt. Also, der will jemanden haben, den man anschuldigen und anklagen kann. Andererseits finden sie aber den Imperator als Gott zu verehren lächerlich, und auch Ignaz' Schriften werden hier angeprangert. Es hat sowas von einer Hetzjagd, so ein bisschen schon. Also so beginnend. War das bei dir?
Ja, finde ich auch. Genau. Habe ich auch alles genauso aufgeschrieben. Nur dass vorher noch der Tagus ja erklärt, dass sie ja Astartes sind und zum Kämpfen geboren, und er wird bejubelt. Und dann wird auch beschrieben, dass Torgadon dieses Jubeln erkennt. Und auch die Rede erkennt als Inszenierung, so wie wir es vermuten.
Ja, von den
Iteratoren.
Genau, ja. So wie er es halt von Iteratoren kennt, also dieses einstudierte Jubeln, was man ja auch schon mal beim dem Vortrag von dem Egon Peter Murmus.
Mhm, ja.
Bei dessen Vortrag unten auf dem Planeten von 6319, bevor der Ignaz ja abgehauen ist, war das ja auch, dass sie dann irgendwie das inszeniert haben mit dem Applaus und dem Jubel. Und das ist ja damals schon angeprangert worden.
Ja.
Und das fällt ihm hier wohl auch auf.
Und sie machen auch relativ schnell klar, dass die Sache mit Ignaz geklärt werden soll, und auf Nachfrage wird deutlich, dass der auch sterben soll. Was Torgadon jetzt irgendwie nicht so ganz einsieht, weil das ist ja Mord. Und dann sagt Abaddon, nee, das ist kein Mord, das ist Krieg. wie Abaddon halt so ist. Ne? Und dann fragt Torgadon tatsächlich, ja, willst du jetzt Krieg gegen einen Dichter führen oder was? Also man merkt ganz deutlich, das, was die da vorhaben und von was sie überzeugen wollen, das gelingt nicht. Weil er scheint noch klarer zu denken als die anderen.
Ja, Gott sei Dank. Also ich meine, so ist er ja auch die ganze Zeit auch beschrieben worden. Hätte mich ja auch stark gewundert, wenn er jetzt in diese Kerbe schlägt oder wenn er da an der Stelle einknickt. Weil die rufen ja zur Hexenjagd auf. Also die rufen zur Hexenjagd gegen Ignaz und wollen dann den Loken, weil der den Ignaz ja quasi unter seine Fittiche genommen hat, gemäß den Forderungen von Varvaras als Sündenbock opfern. Also das ist ja das, was sie jetzt wollen. Mhm. Und wofür sie Torgadon ja auch auffordern, Loken zu verraten. Der soll ja bezeugen, dass Loken die Astartes damals durch die Menschen geführt hat, so dass der Varvaras Loken als Schuldigen akzeptiert. Und das soll sogar Horus Vorschlag gewesen sein. Soweit gehe ich jetzt mal nicht. Also das habe ich zu dem Zeitpunkt schon nicht irgendwie gefressen, dass das Horus Vorschlag sein soll. Deckt sich auch für mich nicht, wie das Kapitel 19 endet.
Nee. Also tatsächlich dachte ich kurz, die Idee an sich, also was sie da vorhaben, ohne den Verrat von Loken, das würde ich Horus noch zutrauen. Aber so wie es bisher immer beschrieben war, hat Loken schon eine gewisse Stellung bei Horus. Und warum sollte er den opfern wollen? Das habe ich auch nicht verstanden.
Das habe ich nicht gefragt. I don't buy it, wie der Engländer sagt.
Das stimmt.
Also das, ja, auf keinen Fall. Und Tarik denkt aber logisch, ne, und denkt klar und lehnt ab und stellt sich offen gegen seine Brüder. Das ist das erste Mal, dass er sich halt wirklich in Lager aufteilen, das war die ganze, was wir die ganze Zeit ja schon vermutet haben oder beziehungsweise schon erwartet haben, was jetzt passiert. Und er wirft ihnen dann die Logenmedaille vor die Füße, also hätte ihn genauso gut vor die Füße spucken können, das wäre das Gleiche gewesen. Das fand ich doch schon sehr erfrischend, dass das jetzt so mal klar ist, wer wohin gehört.
Ja, das stimmt. Also sie versuchen ihn auch damit dann, nachdem sie beschrieben haben, was zu tun ist und er erstmal Nein sagt, versuchen sie ihn dann mit den anderen Worten um den Finger zu wickeln, nach dem Motto, um die Ehre der Legion herzustellen, gibt's keinen anderen Weg. Und dann sagt er, naja, wenn das notwendig ist, um die Legion zu retten, dann ist es vielleicht nicht wert, sie zu retten. Und dann kündigt er quasi.
Harter Tobak.
Ja, ganz ehrlich, ich dachte, bevor ich das Ende gelesen habe, okay, der kommt dann nicht mehr lebend raus.
Ja, aber haben sie auch gesagt, dass sie ihn nicht angreifen werden. Zumindest haben Astartes bisher noch nicht gelogen. Also zumindest sie biegen ja, ist ja auch momentan gerade nur die Wahrheit. Es ist jetzt nicht so, dass sie aktiv lügen.
Ah, genau, guter Punkt. Einen Lügner haben wir ja, Erebus.
Ja.
Und als Torgadon auf den losgeht, also er geht nicht, er springt ihm jetzt nicht an die Kehle, aber er ist wohl kurz davor, erklärt er ja auch, dass Erebus das an der Tame geklaut hat und das Ganze eigentlich eingefädelt hat. Die Antwort habe ich gar nicht erst aufgeschrieben, weil er sagt das und anscheinend ist es allen egal. Also es reagiert einfach keiner drauf, das hat mich auch gewundert.
Ja gut, der Erebus ist jetzt schon so akzeptiert und in diesen Kreis integriert, dass das nicht mehr, glaube ich, nicht mehr hinterfragt wird. Ich meine, sie sind ja zufrieden mit dem, wie es ist.
Anscheinend ja, sogar Aximand.
Die wollen ja gar nichts anderes mehr. Ne? Ich meine, die Parallelen zur aktuellen Weltlage kamen mir halt unweigerlich in den Sinn. Ne? Und wir befinden jetzt hier zur Zeit der Aufnahme im April 2025. Der orangene Mann hat seine zweite Amtsperiode noch nicht lang. Und die wollen ja gar nicht, dass es anders ist. Sie finden das ja alle gut, so wie es ist.
Fast alle, ja.
Ja, es gibt Gegenstimmen, ja, klar. Es kommt mir doch alles zu real vor. Man erkennt jetzt auch irgendwie klare Gruppen, ne, also klare Lager. Ne? Wir haben jetzt den Tarik Torgadon, den Gabriel Loken, den Ignaz Kakasi auf der einen Seite. Dann haben wir den Malokhurst, den Aximand, den Abaddon, Erebus, Targost und den Horus auf der anderen Seite. Wobei der Horus, weiß ich zu dem Zeitpunkt nicht genau, wo ich ihn hinstecke, aber eher zu der Gruppe. Das ist schon ziemlich klar ein ungleiches Verhältnis, weil Torgadon, Loken und Ignaz sind halt weniger. Dann haben wir noch den Varvaras und das Imperium als Gruppe, ja, weil es wird ja auch so beschrieben, dass Varvaras irgendwie dem Imperium schreibt und dann halt sagt, hier ist alles irgendwie komisch, hab da mal ein Auge drauf, das wird da nachher nochmal Erwähnung finden. Dann haben wir als vierte Gruppe tatsächlich noch, darf man auch nicht vergessen, den Sindermann und die Kieler mit ihrer wachsenden Anzahl an Gläubigen, die dann jetzt zwar nicht hier, aber ja auch noch als Gruppe da sind. Also jetzt haben wir ganz viel Lagerbildung, wo die Leute sich in ihre einzelnen Lager und ihre Gruppen verabschieden. Und dann, ich finde es jetzt gerade spannend, wie die jetzt auch anfangen, mit sich zu interagieren oder wie sie sich voneinander separieren auch. Ne?
Ja, wobei sie sich ja noch nicht verabschieden. Also sie sind ja immer noch auf dem gleichen Schiff zum Beispiel. Also sie sind noch nicht so die Feinde, die sie werden könnten, aus welchen Gründen auch immer. Ich finde es aber auch schade, dass man von Kieler jetzt gar nichts liest in diesem Kapitel. Weil.
Och, die kommt bestimmt wieder.
Aber das letzte Kapitel hat ja damit geendet, dass sie sich die Hand verbrannt hat.
Ist doch immer so.
Es ist sehr oft so, das stimmt, ja.
Wie oft wir jetzt hier schon zeitlich hin und her gesprungen sind, also das wundert mich da schon gar nicht mehr.
Dafür springen wir als nächstes zu einer anderen Frau, die wir nicht leiden können.
Ja, und die habe ich jetzt gar keiner Gruppe zugeordnet, weil ich sie aktuell noch keiner Gruppe zuordnen kann. Und ich habe am Ende von Kapitel 18 drüber nachgedacht, wo ich die hinstecke. Und da habe ich angefangen, Kapitel 19 zu lesen und habe gedacht, ha, da ist sie ja, die Petronella.
Genau. Die macht jetzt so ein bisschen auf Sindermann, ne?
Ja, die hat sich ja zurückgezogen und schreibt fleißig und geht jetzt gerade ihren eigenen persönlichen Kreuzzug, habe ich irgendwie so das Gefühl. Also sie schreibt und schreibt und schreibt und schreibt und schreibt und schreibt und hat jetzt auch monatelang einfach nur geschrieben. Sie will ja alles, was der Horus ihr auf dem Sterbebett, in Anführungszeichen, erzählt hat, will sie jetzt ja hinschreiben.
Genau.
Aber damit hat sie ja irgendwie ein Problem, Das ist das gleiche Problem, was ich zum Beispiel jetzt auch hatte mit dem Lesen von den beiden Kapiteln, weil das ist ganz viel, was du halt nicht so weißt, wo du es einordnen sollst, ne? Weil irgendwie der Kontext fehlt. Und genauso geht es Petronella gerade.
Wobei ich da jetzt noch kurz einhaken wollen würde. Das letzte Mal hatten wir uns darüber unterhalten, was sie denn aufschreiben will. Und ich hatte ja noch andere Dinge vermutet. Und du hast ja genau das gesagt, was sie aufschreibt. Nämlich das, was er am Sterbebett erzählt hat. Ich dachte ja, sie schreibt jetzt auf, was sie auf Darwin erlebt hat. Aber das wird nicht erwähnt hier.
Nee, also er hat ihr quasi alles erzählt, was er weiß. So habe ich es interpretiert. Also alle Geheimnisse um die Primarchen, wo die Primarchen herkommen, was alles passiert ist und bla. Also alles, was wir jetzt noch gar nicht wissen. Und das belastet sie auch sehr stark.
Und warum auch immer, denkt sie zwischendurch an Ignaz, auch wenn sie nicht mehr weiß, dass es Ignaz war. Das konnte ich so gar nicht einordnen, warum das noch beschrieben wird. Naja, Kontext hast du eben schon erwähnt. Das ist das, was ihr fehlt. Und deshalb versucht sie, irgendwie die Nähe zu Astartes zu suchen. Aber immer wenn die erkennen, wer sie ist, gehen sie weg und reden nicht mit ihr.
Die sind ja durchaus höflich, ne? Also ja, es ist nur so, sobald sie anfängt, halt sie drauf anzusprechen, drehen sie sich um und gehen weg.
Ja. Ich meine, dass die nicht gut auf Memoratoren zu sprechen sind, viele davon wissen wir ja, aber sie scheint jetzt schon eine ganz besondere Rolle zu haben.
Aber ihre Lösung dessen habe ich gar nicht verstanden. Da bin ich mal gespannt, was du aufgeschrieben hast.
Nicht verstanden, okay. Die Lösung heißt Magath, ist ihr stummer Diener, der sich ja auf Darwin auch gewissen Ruhm erarbeitet hat und sogar von Horus quasi geehrt wurde, weil er ja so tapfer gekämpft hat. Seitdem ist er auch so ein bisschen drauf angebildet, aber das ist ja okay, weil sie hat ihn ja vorher immer runtergemacht und jetzt weiß er, dass er auch was wert ist. Ganz nebenbei ist er plötzlich auch ihr Liebhaber, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, aber er macht halt, was sie sagt, also macht er dann da auch mit. Und ihre Idee ist jetzt, dass er sich unter die Astartes mischen soll, um dann ein bisschen mehr zu erfahren. Was wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu verstehen ist, wie kriegt sie das dann aus ihm raus, weil er kann ja nicht reden.
Richtig.
Aber ihr Nemokil kann ja anscheinend Gedanken verschriftlichen. Und ich habe mir das dann so erklärt, dass der auch die Gedanken von anderen verschriftlichen kann.
Aha. Das habe ich nicht gerafft. Also, dass der sich nur die Astartes mischt, weil er ja da auf dem Planeten in seiner Leibwächterfunktion, der ja irgendwie auch noch Ehre und Ruhm erlangt hat, ist ja alles okay. Ja. Mhm. Sie sagt ja auch noch irgendwie, du hast getötet und deswegen akzeptieren sie dich oder respektieren sie dich. Und dass sie ihn dann ausfragt und dieser Nemokil dann irgendwas aufschreibt, da haben wir gedacht, das ist was?
Ja, alles andere ergibt keinen Sinn. Das sonst, also Telekinese können sie nicht, Gedankenübertragung und so weiter, funktioniert alles nicht, also muss es so irgendwas sein. Als dieser Nemokil eingeführt wurde, hatte ich mir da auch drüber Gedanken gemacht. Und der schreibt ja das, was sie denkt. Also sie macht es ja nicht aktiv.
Das hätte ich aber noch nachvollziehen können. Sie hatte die ganzen Implantate, sie hat ja auch diese Spulen im Kopf, die Sachen halt speichern können. Ne? Also, dass da irgendwie ein Interface dran ist, okay, Haken dran. Bei ihm?
Wie gesagt, eine andere Erklärung kenne ich nicht. Es ergibt sonst gar keinen Sinn.
Es kommt mir eher so vor, als hätte der Autor den Magath am Anfang vom Buch stumm gemacht, hätte hier seine Stimme gebraucht und hat dann aber keinen Bock gehabt, alles nochmal zu ändern.
Ja, nochmal umoperieren ist schwierig an der Stelle.
Dann hätte er einfach aus dem Buch rausschreiben können.
Ja.
Oder er hat einen Teil von seinem Buch schon zum Lektorat geschickt und konnte es dann nicht mehr zurückziehen oder so, keine Ahnung. Also.
Vielleicht kann uns das hier irgendeiner unserer Zuhörer erklären, was es damit auf sich hat.
Richtig. Schreibt mal was dazu. Also ich habe das nicht verstanden. Ich finde das irgendwie doof. Ich finde das doof. Genau. Also wie gesagt, ich habe hier geschrieben, weiß der Geil, wie das geht.
Geht vor allem auch schnell, weil irgendwie reden sie darüber, dann arbeitet sie ein paar Stunden weiter und am späten Nachmittag kommt Magath zurück und kann schon berichten.
Also. Vor allem, wie unterhält die sich mit den Astartes? Also wie, ich meine, der ist ihr Informant jetzt bei den Astartes, aber wie, was bringt das, wenn er sich mit denen nicht unterhalten kann? Also wie gesagt, das Ganze macht vorne und hinten keinen Sinn.
Das ist einfach ein guter Zuhörer.
Ja, alle Astartes können Zeichensprache oder was? Also bitte, ich finde das alles doof, alles komisch. Nächster Abschnitt.
Ja, gern.
Auftritt Khan. Wer 40k kennt oder 40k spielt, kennt auch bei den World Eaters die Figur des Khan, der Verräter, der, wenn er nicht im Nahkampf ist, gern mal die eigenen Leute umlegt. Und da ich selbst so eine Armee besitze und dementsprechend gebiased bin, finde ich es nur fair, wenn ihr das jetzt auch seid. Haha. So.
Aber dann hast du den Fehler bestimmt auch aufgeschrieben.
Den Fehler? Was für ein Fehler?
Dass er eine blau-weiße Plattenrüstung trägt.
Das habe ich gar nicht gelesen.
Okay. Ich habe das dreimal gelesen, dachte, das kann doch nur versehen sein. Weil wie man von blau-weiß auf rot kommt.
Ja, gut, okay, das ist Korn. Die sind halt rot.
Ja, ja.
Vielleicht waren die World Eaters halt vorher blau-weiß.
Ja, aber sie waren ja vorher anscheinend schon nicht unbedingt die zahmsten. Und ich hätte denen alle Farben gegeben, aber blau-weiß hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Pink-orange vielleicht. Irgend so was Bescheuertes, aber blau-weiß, das ist so Standard-Ritter für mich.
Ja, blau-weiß habe ich tatsächlich überlesen. Vielleicht habe ich es auch ignoriert oder selektiv überlesen. Auch möglich. Wer ist denn der Khan?
Wer das ist? Hm? Er ist so ein direkter Untergebener von Angron.
Mhm.
Und er vertritt Angron, weil Angron gerade auf dem Planeten ist, was Horus doof findet, weil er hat ihn schon lange nicht mehr gesehen. Und Khan soll wohl dafür sorgen, dass endlich diese eiserne Zitadelle eingenommen wird. Wobei der erklärt, naja, die ist irgendwie, die meisten Waffen, die wir haben, sind wirkungslos gegen das Ding. Und da kommt dann wieder dieses STK ins Spiel, was wohl nicht nur Maschine ist, sondern eine lebende Maschine.
Es ist wohl eine denkende Maschine. Also es wird auch irgendwie beschrieben, dass immer bessere Verteidigungsmechanismen von dieser Maschine erzeugt werden. Also könnte man drauf schließen, dass alles, was die halt gegen diese Zitadelle werfen, die Maschine wohl analysiert und sich dann denkt, tja, dann machen wir das hier ein bisschen anders und dann wirkt das nicht mehr.
Genau. Und spätestens jetzt versteht man auch, warum Regulus so scharf darauf ist.
So eine Maschine hätte ich auch gern. Das ist schon toll. Dann wird jetzt noch vom Khan erwähnt. Es wäre wohl einfacher, wenn die Iron Warriors da wären, die wohl so Belagerungsexperten sind. Aber er versichert, dass es auch so irgendwann die Mauern überwunden werden. Also da ist er sich schon ziemlich sicher. Mit den Iron Warriors wäre es halt nur schneller gegangen. Aber der Horus soll sich keine Sorgen machen.
Wobei Horus in der Szene schon ziemlich aggressiv rüberkommt, finde ich. Weil zum einen sagt er, sein Bruder soll sich bei ihm melden. Dann erzählt Khan ja, dass die Zitadelle bald ihnen gehört und sagt, Horus, mir, meinst du wohl? Und als das mit der Zitadelle erwähnt wird von Khan, was du gerade erzählt hast, sagt er, naja, wenn ich ihn erreichen hätte können, wäre er schon längst da. So nach dem Motto, was erzählst du mir, Dinge, die ich eh schon weiß. Also, entweder ist er schlecht gelaunt oder er ist halt einfach anders im Vergleich zu vorher.
Ja, also der Khan kommt nicht ganz so gut weg bei dem Ganzen. Hat aber auch eine undankbare Rolle, weil er eigentlich auch sein Primarch da jetzt an seiner Stelle sein sollte, der sich da wohl gerade unten irgendwo im Dreck versteckt. Und vielleicht einfach keinen Bock auf Horus hat. Denn er war ja eh dagegen, dass Horus Kriegsherr wird.
Mhm.
Vielleicht ist er da immer noch gegen. Genau, und dann geht der Khan ab und wir können dann erleben, wie sich der Horus die Unterstützung des Mechanikums sichert. Das fand ich auch spannend, vor allem, weil er das ja in ähnlicher Art nachher nochmal macht. Er verspricht dem Regulus, also dem Anführer des Mechanikums hier, diese SDK-Maschinen, also diese denkenden Maschinen. Und der Typ fängt direkt an zu sabbern und weil diese Maschinen wohl ein unglaubliches Potenzial bergen, auch alle andere Galaxien erforschen oder erobern zu können. Also irgendwie ganz viel kann man mit diesen Maschinen machen. Und Horus sagt ihm nicht, für was er seine Unterstützung will, aber diese Gier nach der Technologie lässt Regulus einfach blind zustimmen. Da macht er überhaupt keine Gefangenen. Also es geht sofort, zack, zack.
Naja, also Horus versucht herauszufinden, was das wert ist für Regulus. Und er sagt, es ist egal, was, es ist jeden Preis wert. Nachdem er sich da versichert hat, ne?
Aber gut. Aber das ist ja Horus, was Horus da sagt, ist ja nur rein rhetorisch, ne? Also der weiß ganz genau, welche Wirkung er damit erzielt.
Ja. Also das Einzige, was er an Detail freigibt, ist, dass er wohl sein bisher größtes Wagnis eingehen will und dafür Unterstützung braucht. Und die bekommt er auch.
Als nächstes habe ich da nur einen Satz stehen. Fulcrum trifft im System ein.
Genau.
Nächster Abschnitt.
Am 6. Tag des 10. Monats. Das habe ich noch mehr aufgeschrieben. Das war's. Also tatsächlich wird ja beschrieben, dass plötzlich in perfekter Formation, dachte ich schon perfekt, okay, könnten Empress Chiltern sein, die Schiffe hinter der Flotte von Horus auftauchen und erstmal alle kurz Panik haben, aber nur kurz, weil sie wissen ja nicht, wer das ist. Was ich immer noch nicht verstehe. Also die sind anscheinend nicht in der Lage zu scannen und zu erkennen, was da so um sie rumfliegt.
Das hatten wir ja auch schon mal. Das hatten wir doch schon mal, als sie auf Mord eingetroffen sind.
Genau, ja.
Nee, nicht auf Mord eingetroffen, als sie den Krieg auf Mord abgebrochen haben, als das Interrex angekommen ist. Da hatten sie das doch schon mal.
Ja, genau.
Wo ich dann wieder sage, ne, guck mal, wie oft die am Weinen sind.
Wieso?
Wie ist ein Schiff aufgetaucht?
Naja, also... Ne? Wenn im Rücken jemand auftaucht und du ganz offensichtlich zu langsam bist, um darauf reagieren zu können, so wird es ja beschrieben, dann kann das schon doof sein. Aber Fulcrum fand das wohl lustig und sagt, dass er Horus wohl noch was beibringen kann.
Ja, mal ganz ehrlich, wer sich an einem Planeten mit den Schiffen mit Bug voraus Richtung Planet ausrichtet, ist selber schuld.
Stimmt.
Die sind einfach zu oft am Heulen und zu selbstsicher und zu dämlich einfach zum Teil.
Ja, naja. Also zu selbstsicher auf jeden Fall, ja. Aber das haben irgendwie alle Astartes gemeinsam.
Ach Gott, also man darf die Sache nicht so genau überdenken, das ist, naja.
Nee, um Gottes Willen. Das ist immer noch ein total übertriebener Hollywood-Blockbuster, den man nicht so genau nehmen darf, glaube ich, ja.
Ja, ich bin mal gespannt, ob die Serienadaption irgendwann vielleicht mal noch kommt. Also nicht von 30K, sondern von 40K wahrscheinlich eher. Aber... Die scheinen sich ja wohl mittlerweile geeinigt zu haben und Produktion scheint wohl voranzuschreiten. Wir werden es sehen.
Sehr wahrscheinlich, ja.
Der Fulcrum trifft jetzt nicht nur im System ein, sondern wird auch vom Horus und dem Murnival auf der Geisterrachsucht begrüßt. Und dann werden noch weitere Charaktere in Szene gesetzt. Also da kommen noch ein paar raus. Zusätzlich zu Fulcrum kennen wir alles schon. Also der Tarwitz ist wieder dabei, da habe ich mich gefreut.
Torgannon auch.
Ja, Torgannon hat sich auch gefreut, ja. Leider hat den Fulcrum auch noch den Eidolon mitgebracht, den selbstgefälligen Vollpfosten, der die Ideen anderer gern mal als seine ausgibt. Und der Lucius ist auch dabei, zu dem habe ich einfach keine Meinung.
Nee.
Einfach da.
Es ist halt auch so ein Angeber, der aber diesmal wohl, zumindest wird so beschrieben, sehr viele Narben im Gesicht hat. Also irgendwas hat er abbekommen.
War das im ersten Buch, war das nicht, oder? Hat
genau.
Mich auch gewundert.
Nee, das ist es neu. Okay. Und die vierte Person ist auch neu, nämlich ein Apothekarius.
Der Fabius.
Genau.
Der hat einen unglaublich normalen Namen.
Ja, er sieht aber nicht so normal aus, weil er wird beschrieben, dass sein Gesicht irgendwie fahl und eingefallen ist. Also nicht, dass er es noch vom Apotheker erwartet eigentlich. Fabius... Ich erinnere mich dran, ab und zu mal den Namen Fabius Beil gelesen zu haben. Wenn das der ist, ist jemand, der gerne an Lebewesen experimentiert.
Wird ja passen.
Genau. Ob das jetzt der ist oder ob der das wird oder ob wir komplett daneben liegen, werden wir irgendwann noch erfahren. Aber ich vermute, das ist der.
Der Fulcrum ist gekommen, weil es auf Terra wohl Bedenken gibt, wie grausam Horus den Krieg hier führt. Da sind wir jetzt wieder dabei, dass der Varvaras wohl irgendwas nach Terra gefunkt hat. Ne? Mhm. Und es gibt also neben Varvaras oder vielleicht auch durch Varvaras Gegner von Horus im Imperium. Also werden wahrscheinlich irgendwelche Bürokraten werden da wahrscheinlich irgendwas gelassen haben und irgendjemand hat da Fulcrum losgeschickt. Mhm. Zudem hätte Magnus mal wieder Mist gebaut, woraufhin der Lehman Russ von den Space Wolves losgeschickt wurde, um Magnus einzusammeln und nach Terra zu bringen. Ich gehe mal davon aus, dass das vielleicht auch ein eigenes Buch oder eine eigene Geschichte werden wird.
Ja.
Und interessant ist jetzt das noch, was Loken beobachtet, nachdem Fulcrum Horus bittet, unter vier Augen weiterzureden. Denn der Horus hat das gleiche Lächeln aufgelegt, als er den Gesandten auf dem Verladedeck abgeknallt hat.
Ja.
Wo sowas Berechnendes, sowas Planendes, also sowas, Hinterhältiges, Grausames?
Naja, es wird beschrieben, dass Logan ein Schauder überkommt, als er das sieht. Ich habe mir das so erklärt, dass Fulcrim ja geschickt wurde, um mal zu schauen, ob Horus da wirklich Unsinn macht. Er aber relativ schnell durchblicken lässt, dass Krieg halt grausam ist und je grausamer, desto schneller ist so eine Schlacht vorbei. Und damit klar wird, dass er zwar geschickt wurde, um Horus ein bisschen einzunorden, er aber definitiv auf Seite von Horus steht, egal warum er geschickt wurde.
Ja, das habe ich ein bisschen anders gelesen.
Ja.
Es war eher so dieses, weiß doch, wie Krieg ist. Jetzt gucken wir hier mal ein bisschen und dann machen wir da einen Haken dran. Dann kann ich nach Terra funken, dass da alles okay ist. Ne? Und jetzt gehen wir erstmal ein Bier trinken. So ja. Nach dem Motto, aber wenn ich irgendwas finde, was mir nicht gefällt, werde ich das auch anders zurückfunken.
Okay. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil vorher ja sogar beschrieben wird, dass er quasi der Bruder ist, der Horus am nächsten steht und er auch immer die Wogen ein bisschen geklettert hat gegenüber den anderen Brüdern, die misstrauisch waren.
Ja, ich weiß nicht. Trotzdem habe ich da irgendwie gesagt, vielleicht kommt noch was Hinterhältiges.
Naja, passen wird's auf jeden Fall, ja. Und diese Beschreibung fand ich auch ein bisschen seltsam, weil die mich doch sehr an die Beschreibung von Sanguinius irgendwie erinnert hat, der ja auch mal zwischendurch der Bruder war, der im nächsten stand. Und jetzt ist es plötzlich Fulcrim.
Ja, nee, also ich habe hier auch irgendwie so, also diese Charakter Fulcrum und Sanguinius sind an der Stelle halt nicht so ganz klar getrennt. Mhm. Genau. Das hätte auch der Sanguinius sein können, also das hat keinen Unterschied gemacht.
Die verschwinden jetzt im stillen Kämmerlein, Fulcrim, Horus, Abaddon und Eidolon und die anderen dürfen sich irgendwie anders vergnügen. Und natürlich kann Thorgadon seine Klappe nicht halten und sagt, dass Logan doch Lucius quasi eine Revanche geben soll.
Das Ganze ist mir ein bisschen so vorgekommen, als hätten irgendwie zwei Elternteile ihre Kinder mitgebracht, die jetzt miteinander spielen dürfen.
Das genau.
Ist so ein Playdate ist das irgendwie aber jetzt.
Aber Fabius will nicht mitspielen. Der fragt nämlich gleich, nee, wo das Medi-Deck ist und haut ab. Ist also eher der Keller-Nerd.
Falls du was zum nächsten Kapitel sagen willst, kannst du das gerne tun. Ich habe das einfach hier nur in Spitzenklammern stehen, dass ich mir merken kann, was gerade passiert. Ich würde das aber komplett weglassen.
Du meinst den Kampf?
Ja.
Ja, ich habe nur aufgeschrieben, dass Lucius Logan besiegt und dabei quasi noch nicht mal ins Schwitzen kommt. Mhm. Und Logan jetzt einen Gedankengang hat, den ich vorher so gar nicht eingeschätzt hätte, nämlich dass er davon ausgeht, dass Lucius so gut ist, dass er keinen seiner Voraus kennt, der ihn besiegen würde. Das versucht der Lucius dann ein bisschen nett zu verkaufen, weil er ja weiß, dass er eh von sich selbst stark voreingenommen ist und sich für den Größten hält. Natürlich sagt er dann, ja, das weiß ich doch alles. Und Logan sagt dann aber, da draußen gibt's immer irgendjemanden, der besser ist als du. Und ja, du bist dann nicht in diesem Leben. Ich glaube, das spielt später noch eine Rolle.
Das könnte viel sein, später. Ja.
Ja. Ja, aber mehr habe ich auch nicht aufgeschrieben.
Weil er ja im letzten Mal, als er aufeinander getroffen sind, ihn halt relativ mühelos einfach niedergeprügelt hat.
Ja.
Und jetzt halt irgendwie ganz anders ist. Also.
Ja, ich fand es auch sehr irritierend. Aber das letzte Mal war Lucius ja auch auf einen Schwertkampf eingestellt. Und Logan ist ja da rein, hat ihn direkt umgehauen. Also es gab kein Abtasten, keinen Startschuss in dem Sinn. Und diesmal war er doch vorbereitet.
Hm.
Trotzdem ja. Wundert es mich auch. Also entweder hat er sich extrem weiterentwickelt in der kurzen Zeit oder, naja, irgendwas ist seltsam.
Das ist genau wie Gandalf der Graue dem Balrog wegen den Erfahrungspunkten hinterhergesprungen.
Ja, genau. So. Vielleicht ist auch deshalb das Gesicht vernarbt. Er hat einfach noch zu viel geübt.
Bei den, ich habe es mal Dissidenten genannt. Mhm. Herrscht jetzt Aufregung wegen Fulcrims Ankunft. Sie haben sich jetzt getroffen, wieder in der Loge. Es sind jetzt nicht mehr alle, sondern nur noch so ein paar. Und es herrscht Uneinigkeit, was Fulcrim will. Und sie debattieren heftigst, als plötzlich wer auftaucht. Das hat mich überrascht.
Ja, das in den Schatten steht Horus, hat das Ganze erstmal belauscht und sagt, hey, ich kümmere mich um Fulcrim, keine Angst. Und ich habe euch noch zwei neue mitgebracht. Was auch spannend ist.
Ja, stimmt, das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Der hat ja die anderen beiden noch dabei.
Genau, weil es wird ja vorher beschrieben, du sagst, nicht alle da, es sind wohl die ranghöchsten Offiziere an Bord, die jetzt in diesem Treffen dabei sind, außer Torgadon, Loken, Mar und der Alte, der Kruß. Die sind nicht dabei, genau. Der eine ist aber jetzt doch da. Nämlich der Mar.
Ja, das fand ich auch komisch. Der ist nicht da, der ist nicht da, der ist nicht da. Und den bringt er dann mit. Hä?
Ja, also gut, es wird beschrieben, dass er halt den Tod seines Bruders, in Anführungszeichen, einfach nicht verkraften kann. Und halt ja, in der Loge sucht.
Er bringt die beiden ja mit, als wären sie vorher nicht schon Teil der Loge gewesen. Also der bringt ja quasi die Pflegefälle zum Therapeuten.
Ja, sie waren ja auch nicht Teil. Weil
ja, sie aber zeigen, warum wird dann beschrieben, dass der Mar nicht dabei ist?
Ach so, das meinst du. Weil der Mar einer der ranghöchsten Offiziere wohl ist, aber nicht Teil der Loge war bisher.
Ja, aber warum wird das am Anfang explizit reingeschrieben? Das ist für mich ein Fehler.
Wahrscheinlich, weil er mit Loken und Togger dann auf dem Planeten war, während die anderen Kriegsheim weggebracht haben. Also es war ja so die Gruppe, wir reisen mal wieder in das alte Schiff von Temba und schauen mal, ob wir was finden können, um den Kriegsheim zu retten. Und da war er dabei, weil er halt das Monster sehen wollte, das sein Bruder umgebracht hat.
Ja, ich finde das trotzdem komisch, seltsam. Ja, mag sein.
Naja, viel komischer ist ja der andere, ne?
Ja, der Goldene, also der Leibwächter von der Petronella.
Genau.
Der ist da jetzt auch.
Und da ist eine Szene jetzt beschrieben, da musste ich auch wieder lachen kurz. Es ist eigentlich voll gemein, aber ich fand es trotzdem witzig.
Und dann sagt eure Namen und dann der Horus, der kann seinen Namen gar nicht sagen, der ist stumm, aber ich wollte euch mal auflaufen lassen.
Genau, ich habe sogar als Zitat aufgeschrieben, das kann er nicht sagen. Also eigentlich den Spruch der Loge auch noch gebracht und dabei muss er selbst lachen. Aber es, ja, der war zu gut, um ihn nicht zu bringen. Ich finde es immer lustig, dass der Maggard dann beschrieben wird, als wird er so hilflos in der Gegend rumschauen. Also hilfesuchend eigentlich. Hat er an der Stelle auch. Und vorher irgendwo in einem Kapitel war das auch so.
Ja gut, wenn du als normaler Mensch da jetzt zwischen denen da rumstehst, würde ich auch mal gucken.
Er kann halt nicht reden, das ist ja schon relativ lange so. Also warum ist er dann so hilflos, wenn er was sagen soll?
Ich kann ja nichts sagen.
Ja, deshalb.
Ja.
Naja. Gibt kurz Aufruhr auf jeden Fall, weil einige denken, in die Loge dürfen nur Astartes rein. Aber das ist Quark und das findet Horus auch. Denn das einzige Qualifikationskriterium ist wohl, dass man ein Krieger sein muss. Und das ist er definitiv, hat er ja bewiesen.
Der Horus ist jetzt hier, weil er das jetzt vorhat, was er vorher mit dem Adepten auch vorhatte, denn er will sich der Unterstützung der Anwesenden versichern.
Mhm.
Und er verführt sie mit seiner bloßen Präsenz und Herrlichkeit. Also wo das bei dem anderen noch die Maschine gebraucht hat, die Technologie, reicht hier einfach, wenn er da ist. Also er ist halt er und alle anderen finden ihn halt toll. Horus will sich jetzt auch um Varvaras und Ignaz kümmern, da sie seine Pläne wohl im Weg stehen und möchte sie erleuchten, um ihnen ihre Fehler aufzuzeigen.
Mhm.
Was halt der Punkt ist, wo ich am Anfang noch gesagt habe, dass es für mich keinen Sinn macht, dass sie sagen, dass der Horus gesagt hat, der Ignaz soll sterben. Wenn er hier jetzt ja quasi sagt, gucken wir erstmal, dass wir die überzeugt kriegen. Vielleicht war es auch ein verklausuliertes, wir bringen sie um, aber...
Naja, erleuchten kann ja auch mit Napalm abfackeln sein. Also das, ja, okay. Ich traue ihm an der Stelle nicht so ganz. Aber wie du sagst, es wird schon nicht so eindeutig beschrieben nach dem Motto, ich bringe die jetzt um die Ecke, sondern vielleicht wird es erst anders versuchen.
Genau. Das erfahren wir hier jetzt aber auch gar nicht mehr.
Genau.
Das wird wahrscheinlich erst im nächsten Kapitel behandelt, so wie ich den Autor kenne, vielleicht erst im übernächsten oder erst 3 Kapitel später. Vielleicht kommt jetzt erst mit die Kila nochmal. Wer weiß, keine Ahnung.
Was mich hier wieder extrem gestört hat, also ja, wie du sagst, er hat sein Charisma wieder spielen gelassen und stolziert ja quasi sogar in der Mitte rum und kommt bei einigen ein bisschen näher, damit sie seine Präsenz besser spüren. Aber er wird beschrieben als schön. Also auch unter anderem die Schönheit blendet die anderen. Das finde ich immer sehr irritierend. Weil wenn er beschrieben wird mit den weit auseinanderstehenden Augen und komische Nase und so, also was soll daran schön sein?
Schönheitsideale liegen im Wandel der Zeit.
Ach so.
Heute ist auch ein anderes Schönheitsideal als zur Zeit Ludwigs des 14.
Das stimmt, ja. Wobei man doch da wie bei der Kleidung auch immer so ein gewisses Recycling wiedererkennen kann, oder? Bei den Idealen. Also Ideale, die verschwunden sind, tauchen irgendwann wieder auf.
Das kann sein, das habe ich so noch gar nicht verfolgt, aber vielleicht finden die das einfach schön, das kann ja sein.
Ja, okay. Andere Ästhetik, ja.
Ja.
Nee, stimmt. Ich finde es trotzdem immer wieder seltsam.
Wenn du 2 Meter noch was groß bist?
Ja. Die anderen ja auch, also alle außer Magath. Der ist dann eigentlich auch ein kurzer Astartes.
Ja, das ist eine goldene Rüstung. Ja. Das ist ein kurzer Kustodes.
Ja, okay. Tatsächlich war es das schon, ne?
Mehr ist nicht. Aber da haben wir gar nicht so viel unterschiedlich aufgeschrieben. Oder hattest du doch noch mehr?
Nee, ich überfliege es gerade nochmal, aber nee.
Ich find, es war schon viel mehr ausstaffiert und viel mehr beschrieben auch. Ne? Also das, was wir jetzt auch wirklich stark eingekürzt haben. Das hat jetzt auch wieder sehr viele Möglichkeiten bei mir im Kopf halt hinterlassen, ne? Wie es jetzt weitergehen könnte und wo ich auch gespannt bin, wie sich diese Lager, die ich jetzt da so ein bisschen identifiziert habe, wie die sich jetzt vielleicht noch verschmelzen oder ob die nochmal zueinander finden oder ob sie jetzt noch weiter auseinander driften oder ob sie jetzt sich noch weiter separieren, ob diese Gläubigen vielleicht noch irgendwann zu Loken und zu Torkadon vielleicht noch irgendwie hin diffundieren oder vielleicht doch eher zu den anderen, dass sich das vielleicht mit diesem Chaos noch irgendwann verbindet oder vielleicht trennen die sich auch nochmal auf zwischen dem göttlichen Imperator und dem Glauben dann vielleicht auch irgendwie an die Chaosgötter, vielleicht spaltet sich das auch nochmal auf. Also ich glaube, da wird noch viel passieren.
Dass die Gruppe um Kela sich der Gruppe um Horus anschließt, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Weil die Gruppe von
Horus. Ja, vielleicht spaltet sich da aber so ein Teil Gläubiger.
Das kann sein, ja. Genau. Dass die Fanatiker dann doch zu fanatisch werden und abdriften, ne? So in die Richtung. Aber zu Loken passt's auch nicht, weil Loken das ja auch radikal ablehnt. Diese.
Noch.
Ja. Ja, ja.
Das hat der Sindermann auch mal gemacht.
Stimmt. Sindermann ist ja dabei. Und vielleicht ist Sindermann dann das Bindeglied.
Komm, Loken, mach mit. Ja.
Ist alles toll. Man kann nichts erklären, aber das andere kann man auch nicht erklären, also passt das schon.
Also drauf geschissen.
So nach dem Motto, genau.
Geschissene Pilze, wir bieten jetzt. Wir können sie nicht ändern.
Tja. Ja, auf jeden Fall. Es wird jetzt spannend, glaube ich. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass man halt zu wenig über Horus erfährt und seinen Sinneswandel oder das, was er vorhat, aber es ziemlich offensichtlich ist, dass er irgendwie eigentlich bösartiger geworden ist. Weil vorher war er ja nicht wirklich bösartig, aber hier kommt es mir so vor, als wird er teilweise bösartig beschrieben.
Ja, es ist so dieses, also was mich an der Stelle so ein bisschen stört, ist dieses, wir wissen, wo die Reise hingeht, ja? Weil allein mit dem, wie er aus dem Delphos rauskommt und wie er sich dort halt entschieden hat und sich auch dort interagiert hat, ist es, glaube ich, auch aus dem Buch heraus relativ klar, was jetzt Sache ist. Und das wird es aber trotzdem noch hinterm Berg gehalten.
Ja, genau das.
Also, es hätte man sich auch schenken können. Das ist für mich so überflüssige Spannung.
Ja, klar aus Perspektive von ihm und seinen Leuten nicht unbedingt, weil er muss ja erstmal die Fronten klären, in Anführungszeichen, also wissen, wer wo steht. Es ist zögert so ein bisschen raus alles, ja.
Wird jetzt ein bisschen künstlich in Länge gezogen, damit die anderen Charaktere halt noch nachziehen können. Also der Horus ist vom Charakter jetzt irgendwie schon vorher abgeschlossen worden und jetzt müssen die anderen irgendwie noch nachziehen, noch reinsortiert werden, damit die Geschichte weitergehen kann. Das ist so den Eindruck, den ich aktuell zum aktuellen Zeitpunkt habe.
Ja, genau, das passt.
Hast du noch was zu ergänzen?
Nein. Habe ich nicht mehr.
Dann verabschieden wir euch in ein verlängertes Osterwochenende. Habt eine gute Zeit, schöne Feiertage. Erholt euch und ihr hört dann nächste Woche hoffentlich wie Horus Pläne oder die Pläne des Chaos vielleicht Gestalt annehmen. Bis dahin, gute Nacht, Thomas.
Gute Nacht, Kai.